Das zweite Gottesknechtlied und das ist der Text. Hört auf mich, ihr Inseln. Merkt auf, ihr Völker in der Ferne. Der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen. Als ich noch im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt.
Er machte meinen Mund zu einem scharfen Schwert. Er verbarg mich im Schatten seiner Hand.
Er machte mich zum spitzen Pfeil und steckte mich in seinen Köcher.
Er sagte zu mir, du bist mein Knecht Israel, an dem ich meine Herrlichkeit zeigen will.
Ich aber sagte, vergeblich habe ich mich bemüht, habe meine Kraft umsonst und nutzlos vertan.
Aber mein Recht liegt bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott.
Jetzt aber hat der Herr gesprochen, der mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht gemacht hat, damit ich Jakob zu ihm heimführe und Israel bei ihm versammle.
So wurde ich in den Augen des Herrn geehrt, und mein Gott war meine Stärke.
Und er sagte, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die Verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht.
Okay, soweit der Text. Und es ist sicher unschwer zu erkennen, dass das Thema dieses zweiten Gottesknechtliedes die Berufung ist. Dazu gleich mehr. Erstmal noch zwei Vorabinformationen zum Text selber. Es ist hier ein alttestamentlicher Text, ein prophetischer Text und auch ein poetischer Text, weil es nämlich ein Lied ist, also steckt ja auch schon im Namen Gottesknechtlied drin und deswegen auch nicht so ganz einfach zu verstehen. Dieses Lied, wenn man es denn in Gänze liest, das geht bis Vers 26 und dort kommen verschiedene Akteure zu Wort und damit auch verschiedene Stimmen. Das, was wir jetzt gelesen haben, da spricht der Gottesknecht selber aus seiner Perspektive. Ab Vers 8 spricht dann Gott, der Herr, und es meldet sich auch Israel zu Wort. Und das Spannende ist, finde ich, das Thema Berufung ist ja ein recht komplexes Thema. Und wenn man sich damit befasst, sind mindestens zwei Akteure daran beteiligt. Einerseits ich als Berufener, und andererseits natürlich Gott als der, der beruft. Und dann kann die Berufung gleich mal aus zwei unterschiedlichen und manchmal auch nicht ganz deckungsgleichen Perspektiven betrachtet und dargestellt werden. Und so ist es denn auch in dem Lied. Wenn man nämlich weiterliest, wird man feststellen, dass Gott diese Berufung des Gottesknechts in ganz heilvollen, in ganz friedvollen Tönen schildert und das mit einer unglaublich guten Perspektive verbindet, während der Gottesknecht selber hier von verbrauchter Kraft spricht, von vergeblichen Mühen, auch eine gewisse Perspektivlosigkeit dem Ganzen abzuspüren ist. Also wir können jetzt nicht das Ganze behandeln, aber wenn ihr mal zu Hause heute Nachmittag vielleicht noch ein paar Minuten habt, es lohnt sich, das Lied in Gänze zu lesen bis Vers 26. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn man genau hinschaut, dann spricht auch innerhalb dieses Liedes, sprechen verschiedene Stimmen. Nämlich einerseits der Gottesknecht, der von sich und seiner Berufung spricht und dann auch davon spricht, dass er Israel ist. Also er, der Herr, sagte zu mir, du bist mein Knecht Israel, an dem ich meine Herrlichkeit zeigen will. Und weiter unten heißt es dann, genau. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die Verschonten Israels heimzuführen. Also hier ist plötzlich nicht mehr Israel selbst angeredet, sondern der Knecht hat den Auftrag, Jakob bzw. Israel, das wird synonym verwendet, heimzuführen, zu erlösen. Klingt erstmal komisch, aber wie gesagt, ist ein poetischer Text, der einerseits nicht ganz klar alles aufdröselt und andererseits ist dieser Text ja in einer Zeit entstanden, als Israel am Boden lag. Der Tempel war zerstört, die Oberschicht war im Exil, deportiert, ein kleiner Teil ist nur im Land geblieben und dieses Land Israel war total verwüstet. Und die Menschen hatten keine Zweifel daran, dass Gott sie retten wird. Aber man hat doch überlegt, wie wird er retten? Und ein Gedanke ist hier auch greifbar, dass nämlich Gott einen Teil Israels dazu erwählt, um ganz Israel zu retten. Und dieser eine Teil, das ist aber nicht eine einzelne Person, sondern letztlich eine Gruppe von Menschen aus Israel heraus. Also sprich, Gott rettet Israel durch Israel. So die alttestamentliche jüdische Sicht darauf. Im Christentum ist dieses Lied oder sind alle vier Gottesknechtslieder ja auf Jesus hin interpretiert worden. Und auch da konnte man damit umgehen. Jesus war Jude, kam aus dem Volk Israel, war ihm natürlich auch als Sohn Gottes ganz eng verbunden. Und deswegen auch die Vorstellung, dass Jesus als einer aus Israel, der sich auch ganz stark mit Israel identifiziert, gleichzeitig auch für die Rettung Israels da ist. Also so die Perspektiven dieses Textes. Aber jetzt zum Thema Berufung.
Ja, berufen dazu, ein Knecht zu sein, ein Sklave oder Diener, je nachdem, wie man das übersetzen will. Diese Wörter haben in unserer heutigen Zeit keine sehr positiven Bedeutungen. Ich kenne das eher so zum Beispiel von pubertierenden Kindern, wenn man die sagt, hol mal eine Milch aus dem Keller hoch, dass sie dann sagen, ey, bin ich dein Diener? Oder vielleicht zu Hause die Diskussion, wenn die schmutzige Wäsche nicht im Wäschekorb landet, sondern in den Kinderzimmern überall verstreut auf dem Boden liegt. Und dann einer aus der Familie, zumeist bei uns die Angie, dann sagt, ich musste wieder die ganze dreckige Wäsche aus euren Zimmern zusammenräumen, ich bin noch nicht euer Diener. Und vielleicht kennt ihr solche Sätze auch oder vielleicht auch Leute, die über ihren Arbeitgeber sagen, dass es ein Sklaventreiber ist und dass man da schuften muss wie ein Sklave oder so. Das sind keine positiven Verbindungen, die wir da mit diesen Wörtern haben. Wer möchte schon Diener oder Knecht oder sogar Sklave sein? Sklaverei ist eigentlich in unseren Breiten verboten, weil es mit unserem Bild von dem, was einen Menschen ausmacht und dem Recht auf Selbstbestimmung und Individualität und Freiheit gar nicht mit vereinbar ist. In diesen Gottesknechtliedern wird also deutlich gemacht, dass das Entscheidende ist, dass dieser Mensch ein Knecht, ein Diener, ein Sklave Gottes ist. Und die Frage ist, was für ein Status ist das? Und da möchte ich einfach darauf hinweisen, dass ein Knecht Gottes zu sein, nicht bedeutet, ich bin die unterste Schublade, sondern dass das etwas Tolles ist. Denn wenn wir in die Bibel gucken, gibt es viele Personen, von denen es heißt, dass sie ein Knecht Gottes sind. Und da Gott schon ganz schön lange in dieser Welt existiert und deswegen schon viel länger als wir Menschen, gibt es auch für diesen Knecht Gottes, der in diesem Lied beschrieben wird, auch schon Vorgänger, die auch schon sozusagen als Knecht Gottes bezeichnet worden sind. Und einige möchte ich euch ganz kurz vorstellen. Die nächste Folie bitte. Da ist zum Beispiel Abraham. Und da heißt es, und der Herr erschien ihm in derselben Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich will dich segnen und deine Nachkommen mehren, um meines Knechtes Abraham willen. Also das Erste ist, der große berühmte Abraham, der das Vorbild des Glaubens ist, wird als Knecht Gottes beschrieben, erstens. Und zweitens, diese Verheißung, die jetzt dort ausgesprochen wird an eine andere Person, ist um Abrahams Willen. Das heißt also, es ist nicht nur so, dass Gott sagt, Abraham, geh und mach, was ich will, sondern dass Gott selber wiederum sich an Abraham bindet und sagt, ich tue das um des Knechtes Abrahams Willen. Das heißt, dieser Knecht Abraham ist für Gott eine wichtige Person, die er ernst nimmt, die er nicht einfach nur irgendwie als Dienstboten oder so abhackt. Die nächste Stelle bitte, nochmal einen Klick drauf. Dann ein anderer, ganz berühmter Knecht. Aber so steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Ihm ist mein ganzes Haus anvertraut. Ein Haus ist nicht einfach nicht das Reihenhaus, was man sich so mühselig im Leben erkämpft, sondern Haus ist im Hebräischen ein Begriff für alles, was zu meiner Familie, was zu mir gehört. Und wenn Gott also sagt, ihm ist mein ganzes Haus anvertraut, dann bedeutet das, alles, was Gott wichtig ist, ist ihm anvertraut, dem Mose. Das heißt, dieser Knecht hat eine verantwortungsvolle Aufgabe. Das ist der bekannte Mose. Die nächste Figur. Da heißt es, so erkennt denn, dass kein Wort des Herrn auf die Erde gefallen ist, dass der Herr geredet hat gegen das Hause Ahab. Der Herr hat getan, wie er geredet hat, durch seinen Knecht Elia. Elia, ein Prophet, einer der wichtigsten Propheten des israelitischen Glaubens. Und von ihm heißt es, dass Gott so das, was er durch Elia geredet hat, auch getan hat. Dass also die Worte, die Elia gesprochen haben, wirklich eingetroffen sind, weil Elia ein wichtiger Mann, ein wichtiger Prophet ist und Gott nicht will, dass dieser Mann diskreditiert wird. Also hier sehen wir auch, dass der Knecht eine wichtige Aufgabe hat und das ist der Elia. Und eine weitere Figur ist, geh hin und sage meinem Knecht David, so spricht der Herr, nicht du sollst mir ein Haus bauen zur Wohnung, sondern Gott sagt, ich möchte dir eine Wohnung bauen. Hier hören wir also von David, dem großen König, der als Knecht Gottes bezeichnet wird. Und Gott macht ganz deutlich, nicht du kümmerst dich darum, dass ich groß werde, sondern ich werde mich darum kümmern, dass du ein festes Fundament, eine solide Basis hast. Hier sehen wir also, dass Gott sich um diesen Knecht kümmert und dass die Position und die Situation dieses Knechtes Gott wichtig ist. Und jetzt noch eine letzte Figur aus dem Neuen Testament. Ein typischer Anfang eines Briefes. Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die dem Glauben gemäß ist. Paulus bezeichnet sich ganz oft als Knecht Gottes. Das ist für ihn eine angemessene Art und Weise, seine Situation, seinen Auftrag, sein Leben zu beschreiben. Wenn wir also auf dieses Wort Knecht Gottes gucken, dann können wir sehen, dass Menschen, die in der Bibel als Knecht Gottes beschrieben worden sind, dass das wichtige Personen sind, dass es Personen sind, die auch einen Einfluss hatten auf andere Menschen und dass es tolle Leute sind, die ja was zu erzählen haben aus ihrem Leben und über die erzählt wird. Und wenn wir also nach einem Knecht Gottes suchen oder wenn wir überlegen, bin ich so wie Paulus ein Knecht Gottes, dann bedeutet das, wenn wir das auf uns nehmen und sagen, ich will ein Knecht Gottes sein, dass wir sozusagen in einer Reihe von Vorgängern stehen, unter denen Leute wie Abraham, Mose, Elia, David und letztlich auch Paulus ist. Gottes Knecht ist also etwas Tolles, etwas Besonderes.
Okay, Ralf hat jetzt das Gute rausgestellt. Ich möchte nochmal auf einen etwas unbequemeren Aspekt dieses Textes schauen, der da auch drin steckt und sehr wichtig dafür ist, denn Knecht sein und auch von Gott berufen sein, heißt ja immer auch in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Gott stehen. Und jetzt bitte ich nochmal die Umfrage anzuzeigen. Also wenn wir ehrlich sind und von Berufung reden, dann, und das würde ich sagen, spiegeln diese Wörter auch wieder. Das steckt natürlich auch in allen oder in manchen davon etwas Dienendes drin, helfen, ganz groß. Das heißt, das ist das Wort, was die meisten als SMS gesendet haben, helfen. Dann aber auch jemandem etwas beibringen, hören, unterrichten. Überall ist so ein dienender Aspekt vorhanden. Und dennoch ist es auch etwas, wo wir selbst aktiv werden, wo wir vielleicht auch kreativ werden können, Dinge, die uns erfüllen, dienen als solches oder auch Berufung als Abhängigkeitsverhältnis, hat jetzt niemand geschrieben. Und doch steckt das ganz stark in dem Bibeltext drin. Und jetzt bitte ich nochmal um den und möchte das dann 3 Punkten durchbuchstabieren, was es heißt, von Gott abhängig zu sein. Denkt man das nämlich konsequent weiter, wie hier die Berufung beschrieben ist, nämlich als Berufung von Mutterleib an, dann heißt es, dass mein ganzes Leben in der Hand Gottes liegt. Anfang und Ende. Klingt erstmal beruhigend. Er, also Gott, entscheidet über die Dauer meines Lebens. Er hat einen Zeitpunkt, einen Anfangszeitpunkt gesetzt und einen Endzeitpunkt. Und aus der Perspektive eines vielleicht 85-Jährigen, der auf sein Leben zurückschauen kann, vielleicht auch dankbar und erfüllt zurückschauen kann, hat das durchaus etwas Tröstliches, würde ich jetzt behaupten. Aber wie schaut es aus mit jemandem, der im Gefängnis sitzt, vielleicht wegen seines christlichen Glaubens, eine Familie zu Hause hat und damit rechnen muss, aufgrund seines Glaubens umgebracht zu werden. Da ist die Gedanke an ein baldiges Ende, auch wenn es von Gott gesetzt ist, nicht mehr ganz so tröstlich und beruhigend. Und der zweite Gedanke, der hier in dem Text auch durchkommt, ganz stark durchkommt, berufen zu sein und auch abhängig von Gott zu sein, heißt, dass das, wozu ich berufen bin, mein ganzes Leben bestimmt. Gott erhebt nicht nur Anspruch auf ein paar Stunden meines Lebens, auf den Feierabend oder den Sonntag, sondern sein Auftrag umfasst mein ganzes Dasein, mein Leben, meine Familie, meine Planung. Es ist mein Lebensinhalt. Und der dritte Gedanke, die Gottesknechte wissen nicht immer oder wissen häufig die Details des göttlichen Planes nicht. Und das kommt auch hier durch. Der Gottesknecht, wenn er davon redet, dass die Mühen vergeblich sind, dass er ein Stück weit verzweifelt an seinem Auftrag, an dem Plan Gottes, dann bringt es genau das zum Ausdruck. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ist das, was ich mache, sinnvoll? Scheitere ich vielleicht sogar? Von Gott abhängig zu sein, und das wird in diesem Text besonders deutlich, heißt nicht, auf einem ebenen Weg zu wandern, auf dem alle Steine einem aus dem Weg geräumt sind, der voller Wegweiser ist und auch noch Zuspruchsschilder, die einem ständig Mut machen und einen darin bestärken, weiterzugehen. Wo man die Details nicht kennt und vielleicht auch größere Zusammenhänge nicht erkennt, da entstehen Fragen, Sorgen, Zweifel. Und Ralf hat ja schon auf einige biblische Gestalten hingewiesen, die ebenfalls einen solchen Auftrag hatten, der lebensbestimmend war. Und auch bei dem einen oder anderen kamen sicherlich auch Zweifel durch, die Irrwege Abrahams, die er gegangen ist, bis dann endlich sein Sohn ihm geschenkt wurde. Oder auch Mose, der immer wieder an der Sturheit des Volkes verzweifelt ist und nicht nur einmal alles am liebsten hingeworfen hätte. Da spiegelt sich bei diesen Gestalten wieder diese drei Punkte. Und in der Vorbereitung ist mir noch eine andere Gestalt, eine biblische Gestalt in den Kopf gekommen, in den Sinn gekommen, auf die diese drei Punkte ganz besonders zutreffen, nämlich Johannes der Täufer. Jetzt muss ich kurz gucken, wo ich den Text zu Johannes der Täufer habe. Ah, genau hier. Für mich ist Johannes der Täufer tatsächlich neben Jesus selbst das Beispiel schlechthin für einen berufenen Gottesknecht. Schaut mal ins Lukas-Evangelium an Anfang, ist seine Berufung nicht weniger segensreich als die Berufung Jesu. Seine Eltern sind fromme Leute, sein Vater dient am Tempel und sie sind von einer Unfruchtbarkeit geplagt, die so ihr Leben bestimmt und dann wird ihnen von einem Engel ein Kind verheißen. Und mit dieser Kindesverheißung verbindet sich auch noch eine unglaubliche Prophezeiung für sein Leben. Johannes kommt auf die Welt und als Erwachsener wirkt er in der Wüste, zieht große Menschenscharen an, predigt und bereitet Jesu den Weg vor. Und er hat sogar das Privileg, Jesus im Jordan zu taufen. Alles toll, meint man. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist Johannes halt eben nun mal nur das Vorprogramm. Wie bei so einem Konzert, die Vorband. Nimmt man vielleicht noch mit, kommt aber ein bisschen zu spät und eigentlich freute man sich ja auf die Band, wegen der man da ist und nicht auf die Vorband. Und dann hat Johannes auch noch Zweifel. Er schickt seine Jünger zu Jesus und lässt ihn fragen, bist du der, auf den wir warten oder haben wir aufs falsche Pferd gesetzt? Obwohl er Jesus getauft hat, obwohl er Jesus erlebt hat, ist er sich seiner Sache so doch nicht ganz sicher. Und schließlich stirbt Johannes einen grausamen Tod, weil er sich für die Sache, die er für richtig hält, für Recht und Gerechtigkeit einsetzt. Völlig sinnfrei. Der geborene Gottesknecht. da kommt dann schon die Frage auf, ja, was hat das mit mir, mit meinem Leben zu tun? Ich predige nicht in der Wüste. Meine Eltern haben keine großartige Berufung für mein Leben bekommen. Ich bin halt ein ganz normaler Mensch. Und wenn man über das Thema Berufung nachdenkt und dann so große Vorbilder vor Augen geführt kriegt, ja, was hat das mit mir zu tun? Ich möchte nochmal auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich, dass hier mehrere Stimmen zu Wort kommen und dass man das in der Tradition natürlich einerseits auf Jesus Christus bezogen hat und eben in jüdischer Tradition auf eine Gruppe von Menschen, auf einen gewissen Teil Israels. Weil, und das ist das Spannende, man gesagt hat, eine solche Prophezeiung kann nicht einem einzelnen Menschen gelten. Das ist zu viel. Das kann man nur gemeinsam tragen. Und dieser Gedanke steckt letztlich auch bei uns Christen mit drin. Wir verstehen uns von Christus her. Er ist unser Vorbild. Und wir haben aber auch eine gemeinsame Berufung. Etwas, was über den Einzelnen hinausgeht und uns alle betrifft. Und auch das steckt in diesem Text mit drin, nämlich Licht dieser Welt zu sein.
Ja, und auch wenn jetzt die Christina euch den Johannes den Täufer, der letzten Endes ja enthauptet wurde, als idealen Gottesknecht vorgestellt hat, möchte ich noch etwas zur Ermutigung sagen, dass wir Knechte Gottes sind. Wenn wir von Berufungen reden, dann hat das manchmal so einen Sahnehäubchen-Aspekt. Also wenn jemand was richtig gut kann, dann sagt man, oh Mensch, der ist berufen dazu. Oder aber Leute sagen, da hat er endlich seine Berufung gefunden. Und es gibt immer wieder Leute, die ja davon erzählen oder von denen erzählt wird, von ihrer Berufung. Und eigentlich ist damit gemeint, die haben ihr Ding gefunden. Das, was sie gerne machen, was sie richtig gut können. Und es ist auffällig, dass wenn Leute das machen, was sie richtig gut können, dass sie dann viel öfter Erfolg haben, als wenn sie was machen, was sie nicht gut können. Und deswegen ist für uns Berufung irgendwie damit verbunden, das zu machen, was mir liegt und wo ich mich selber verwirkliche. Und wenn wir aber in die Bibel gucken, dann ist Berufung nicht mein Ding zu machen, das zu tun, worin ich mich selber eigentlich immer verwirklichen wollte, sondern dann geht es nicht um die Entfaltung meines Egos, sondern es geht um den Auftrag, den wir von Gott haben. Und abgeleitet von Jesus Christus, der das Licht der Welt ist, ist unser Auftrag, das Licht dieser Welt zu sein. Und das ist das Entscheidende an unserem Auftrag. Und wie immer man den Gottesknecht interpretiert, und auch wenn es so ist, dass es vielleicht schwierige Sachen gibt, oder wenn es auch so ist, dass der Gottesknecht nicht die Person ist, die das tut, was sie selber unbedingt will, sondern das tut, was Gott möchte, so ist doch ganz deutlich, der Auftrag, den wir haben als Knechte Gottes, als Nachfolger von Jesus Christus, ist, Licht in die Welt hineinzubringen. Und das, finde ich, ist eine Sache, die bei all dem, was es an tollen Sachen gibt, mit denen Menschen sich verwirklichen, irgendwie eine richtig sinnvolle Sache ist. Das Licht in die Welt hineinzubringen. Und ich finde, ich weiß nicht, ich fand das Wortfeld, sah schon aus wie eine christliche Gemeinde irgendwie. Helfen, ziemlich stark im Mittelpunkt. Was ist helfen? Helfen ist, Menschen in einer schwierigen Situation Licht hineinzubringen. Das heißt, da kann man das schon so ein bisschen wiederfinden. Und wir haben auch sehr viele, auch im ersten Gottesdienst, sehr viele Verben gehabt mit Kommunikation, mit Reden, Beraten, was weiß ich. Was auch manchmal erklärt, dass wenn irgendwo bei uns in der Gemeinde was geredet werden muss, dass wir da gut dabei sind. Aber wenn es so um simple Sachen geht wie Stühle schleppen oder so, dann ist das eine schwierigere Sache, weil wir von unserer Struktur her einfach auf eine bestimmte Art und Weise geprägt sind. Und was auch bedeutet, dass wenn wir als Gemeinde Gott dienen wollen und das Licht Gottes in diese Welt hineinbringen, dass wir dann auch sozusagen eine gewisse Art von Gabenpotenzial haben, was in eine bestimmte Richtung geht. Das heißt also, es könnte unter Umständen eher sein, dass wir als Dreisam Drei das Licht der Welt durch Reden in die Welt hineinbringen sollten, als durch Stühle schleppen oder so. Keine Ahnung, müsste man mal überlegen, wenn man das mal abfotografiert. Entscheidend ist aber, ich kann mich, wenn ich meiner Berufung folgen will, entscheiden für einen Weg, wo ich das tue, von dem ich denke, das ist mein Ding, da bin ich absolut total super drin und da bin ich am wichtigsten und am besten. Oder ich kann meiner Berufung Gottes folgen und kann Licht in die Welt hineinbringen und kann an einer Sache beteiligt sein, die größer ist als ich selbst. Letzten Endes ist es so, dass ohne Dienen im Reich Gottes nichts vorwärts geht. Ohne dass Menschen bereit sind zu sagen, hier bin ich, sag mir, was ich tun soll. Und das ist die Berufung, die wir als Menschen vor Gott haben. Und dann als zweites sind das sehr wahrscheinlich die Gaben und Fähigkeiten, die wir sagen würden, die können wir gut, an denen haben wir Freude. Aber das muss nicht immer so sein. Aber wichtig ist, so wie Jesus Christus sind wir dazu berufen, das Licht in diese Welt hineinzubringen. Wir haben jetzt noch Zeit, einige Lieder zu singen und Gott zu loben. Ich möchte euch einladen, dass ihr euch auf diese Lieder konzentriert und wahrnehmt, was da für Aussagen über Gott sind, was Gott für uns darstellen kann. Und während dieser Zeit der Lieder gibt es die Möglichkeit zu persönlichem Gebet. Da hinten hat es einen Raum, wo Musik dran steht. Da wird jemand sein, der für euch betet, falls ihr ein Anliegen habt, mit dem ihr gemeinsam vor Gott gehen möchtet. Und jetzt singen wir gleich das erste Lied, Dir gebührt die Ehre.